Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Bayers giftiges Erbe, die Leverkusener Brücke und die Altlast-Dünauer. Eine Sendung von Gerhard Schröder.
Wir stehen auf der Dünauer Nordbrücke. Da hat man jetzt den Panoramablick. Da sehen Sie die A1.
Die Altlast-Dünauer in Leverkusen. Ingrid Obernostra steht ganz oben auf der Anhöhe, dort, wo der Giftmüll einst besonders hoch gestapelt wurde. Von hier hat man einen guten Blick auf die marode Leverkusener Brücke, den Rhein, die Autobahn und das, was die Einheimischen den Spaghetti-Knoten nennen. Ein verwirrendes Geflecht von Autobahnrampen und Verteilerkreuzen, von Zu- und Abfahrten, die den Verkehr in Leverkusen in alle Himmelsrichtungen verteilen. Und das alles muss neu gebaut werden.
Das hier ist Autobahn, aber hier wird es eine Abfahrt geben und deshalb brauchen wir hier wieder ein Brückenbauwerk.
Mittendrin, zwischen Autobahnen, Brücken und Stützpfeilern, jede Menge Baumaschinen. Bulldozer, die Erde wegschieben, Bagger, die Löcher graben, Lastwagen, die den Aushub wegfahren. Und Bohrtürme, die wie große Bleistifte in die Höhe ragen. Ingrid Obernostra vom Geotechnischen Institut Dülmann hat die Fachaufsicht über diese Riesenbaustelle. Sie hat die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, trägt eine orangefarbene Warnweste und Sicherheitsschuhe. Das ist Pflicht auf der Baustelle. Die Leverkusener Brücke ist so marode, dass Autos nur mit Tempo 60 darüber fahren dürfen. Schweren Lastwagen ist die Überfahrt ganz verboten. Wer es trotzdem versucht, wird vor der Brücke oder auf den Zufahrten gestoppt durch eine automatische Schrankenanlage. 120.000 Autos donnern jeden Tag über die altersschwache Brücke. Vor 60 Jahren, als sie gebaut wurde, hatte man mit 40.000 kalkuliert. Wie lange das Bauwerk diese permanente Überforderung noch aushält, ist unklar, sagt Thomas Reitel. Er ist der Projektleiter von Straßen NRW.
Das ist die eigentliche Rheinbrücke hier. Man sieht auch überall die Reparaturarbeiten, damit die überhaupt, ich sag mal in Anführungsstrichen, am Leben bleibt.
Damit der Verkehr in Zukunft wieder ungestört rollen kann, sollen die Brücke und die Autobahn A1 von 6 auf 8 Spuren erweitert werden. Einziges Problem? Brücke und Autobahn stehen mitten in einer Giftmüllablagerung. Hier an den Ufern des Rheins in Leverkusen hat der Bayer-Konzern 50 Jahre lang seine hochtoxischen Produktionsrückstände abgekippt.
Chrom 6 findet man, wir finden verschiedene andere Schwermetalle, wir finden die sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die bilden sich immer bei Verbrennungsprozessen. Wir finden verschiedene Lösemittel aus den einzelnen Produktionen. Wir finden aber auch Stoffe wie Chlorbenzole und PCB. Das sind in Reinstform hochgiftige Stoffe, ja.
Eine Autobahn, die mitten durch eine Giftmülldeponie führt? Das ist eine Vorstellung, die auch Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath nicht behagt. Aber was sollen wir machen, sagt er. Die Brücke ist marode, die Zeit drängt.
Wir brauchen eine Schnelligkeit. Was wir nämlich nicht uns erlauben konnten, ist das. Und das konnte uns keiner sagen, wie lange diese Brücke hält. Und das wäre ein super GAU gewesen. Und deshalb haben wir dann mit einer breiten Mehrheit auch im Stadtrat uns dann gesagt, ja, wir wollen das Brückenbauwerk unterstützen.
Einer, der nicht zu dieser breiten Mehrheit im Stadtrat gehört, ist Erhard Schofs, 78 Jahre alt. Die SPD verließ er im Streit und gründete die Bürgerliste. Heute streitet er gegen den Autobahnbau.
Wenn Sie wissen, dass da Chrom liegt, Cadmium und was sonst noch an tollen Giften, und zwar völlig ungeordnet nebeneinander, dann sagt jeder, lass die Pfoten davon. Nicht? Auch die ganzen Spezialisten, die hier am Werk waren, die haben alle gesagt, am besten wäre es, wenn wir die Pfoten davon ließen. Aber das hätte viel mehr Geld gekostet, behaupteten die damals. Deswegen wollten sie wieder durch die Kippe gehen, durch die sie ja mit der ersten Brücke schon mal gegangen waren.
6,5 Millionen Tonnen Müll lagern auf den Rheinwiesen in Leverkusen. Davon 70% Bauschutt, Siedlungsabfälle und Klärschlämme, 15% Hausmüll und 15% hochgiftiger Giftmüll des Bayer-Konzerns. Harald Friedrich war als Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Umweltministerium mit der Altablagerung befasst.
Wir wissen, dass da unten das Giftigste von Giftigen, was in Deutschland produziert wurde, lagert. Dort liegt das chemische Gedächtnis von Bayer aus fast 75 Jahren Produktion.
Jahrzehntelang hat der Bayer-Konzern seine Produktionsrückstände auf die morastigen Rheinwiesen verklappt. Und zwar ganz legal. 1923 vereinbarte der Konzern mit der Stadt Leverkusen, die Flussauen in eine Mülldeponie zu verwandeln. Die Stadt lud die Abfälle der Bürger dort ab, der Bayer-Konzern die Rückstände aus der Produktion. Alles wild durcheinander gemischt, so wie der Abfall gerade anfiel. Und es fiel viel Abfall an.
Mit dem Wirtschaftswunder wird die Deponie mehr denn je gebraucht und rückt weiter nach Norden. Erdaushub, Bauschutt und Produktionsrückstände müssen entsorgt werden. 1955 rollen werktäglich bis zu 600 Lastkraftwagen auf die Deponie. 6 bis 8 Schüttzüge aus dem Werk kommen dazu.
So steht es in einer Dokumentation, die der Bayer-Konzern und die Stadt Leverkusen gemeinsam herausgegeben haben. Die Deponie wuchs von Jahr zu Jahr auf insgesamt 68 Hektar. Das entspricht 95 Fußballfeldern. Für ein Problem hielt das damals offenbar niemand. Anfang der 60er Jahre wurde die Autobahn A1 gebaut, mitten durch die Mülllandschaft hindurch. Aber warum auch nicht? Schließlich hatte man ja auch Wohnhäuser auf die Deponie gebaut.
Mehr als 800 Menschen führen auf der abgedeckten und begrünten Dünaue ein ganz normales Leben. Die Deponie gerät in Vergessenheit.
Aber nur vorübergehend. Mitte der 80er Jahre ist nicht mehr zu übersehen, welche Gefahren Stadt- und Bayer-Konzern der Bevölkerung zugemutet haben.
Ja, das wird ungefähr hier gewesen sein, die Straße, und dann waren da die ganzen Wohnhäuser hier. Da haben wir als kleines Kind, habe ich da gewohnt.
Petra Fabricius steht auf dem Neulandpark am Rhein. Hier hat sie gewohnt, in den 80er Jahren, mitten auf der Giftmüllhalde.
Ja, wir sind immer über diese Schnellstraße gelaufen, hier auf die Rheinseite. Und dann haben wir auch am Wasser gespielt, Buden gebaut. Ja, und ganz oft wurden tote Fische angeschwemmt, die wir dann natürlich in unser Spiel mit eingebunden haben. Und wir haben ja nicht darüber nachgedacht, warum sind jetzt hier so viele tote Fische. Ja, jetzt im Nachhinein weiß man, die sind einfach vergiftet, ans Ufer geschwemmt worden. Und wir haben dann damit gespielt.
Niemand ahnte, dass die Fische starben, weil im Boden unter den Häusern tonnenweise Gift lagerte. Gift, das auch viele Menschen krank machte.
Wie viele Menschen sind erkrankt? Freunde von mir, die haben auch sind erkrankt, die früher da auch gewohnt haben. Die eine kann keine Kinder kriegen, bei den anderen sind die Eltern gestorben. Meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben an Leukämie. So, ich habe 2 Knoten an der Schilddrüse.
Das kommt von den Bayer-Giften, glaubt die 42-Jährige. Aber beweisen kann sie das natürlich nicht.
Wir haben da mal Umfragen gemacht, haben geklingelt an den Türen. Da, wo sie uns aufgemacht haben und da, wo sie mit uns sprechen konnten, weil nicht alle konnten Deutsch, da war in jedem zweiten Haushalt war eine Krebserkrankung. Also unserer Meinung nach, damals, vor 30 Jahren, ist das schon durchaus so, dass da viele Menschen krank geworden sind von diesem Gift.
Detlef Stoller hat nur ein paar hundert Meter entfernt gewohnt, in der Niederfeldstraße, am Rand der Giftmüllablagerung. Die langen Haare sind inzwischen grau geworden. Er trägt eine zerschlissene Lederjacke und zeigt auf einen Busch hinter dem Haus, in dem er einst gewohnt hat.
Dann wollte ich hier, eigentlich ziemlich genau da, wo diese kleine Kuhle ist, wollte ich ein Bäumchen pflanzen und habe dann dieses ganze giftige Zeug da ausgebuddelt. Also Knubbel, so groß ungefähr, gelb, richtig gelb und rot und weiß. Das habe ich halt zur Untersuchung gegeben bei der Stadt Leverkusen, und da stellte sich raus, das sind 45 Gramm pro Kilo untersuchter Substanz Chrom. Und das ist der höchste Chromfund, der je gefunden wurde, aber offiziell gehört dieses Stück hier nicht zur Dünnaue.
Die Stadt lässt die Häuser auf der Giftmüllhalde abreißen. Die Fläche wird für die Öffentlichkeit gesperrt, auch der Bayer-Konzern gerät unter Druck. Werksleiter Dietrich Rosal räumte Anfang der 90er Jahre im Interview mit dem WDR ein.
Also entsteht der Eindruck, dass Ihre Vorsorge, was das Grundwasser angeht, darin bestanden hat, es mal drauf ankommen zu lassen und damit zu rechnen, dass es in den Rhein abgezogen wird?
So ist es. Genau so ist es, wie Sie sagen. Sie sind vollkommen richtig.
Wollen Sie also sagen, Sie haben bewusst die Verschmutzung des Grundwassers und des Rheins in Kauf genommen?
Jawohl, das ist geschehen.
Endlich wird ein Sanierungsplan entworfen. Die naheliegende Idee, den Giftmüll auszugraben und fachgerecht zu entsorgen, wird schnell verworfen. Zu teuer. Stattdessen werden provisorische Sicherungsmaßnahmen beschlossen, die verhindern sollen, dass die Schadstoffe weiter in die Umwelt gelangen können. Eine knapp 4 Kilometer lange Sperrwand wird gebaut, die die Altlast zum Rhein hin absichern soll. Obendrauf wird eine dicke Schutzschicht aufgetragen. Sie soll verhindern, dass Gase austreten. 110 Millionen Euro kostete das insgesamt. Den Großteil übernahm der Bayer-Konzern.
Die gesicherte Altablagerung ist heute nicht mehr gefährlich. Die Umweltauswirkungen sind gesichert,
sagt Bayer-Manager Josef Schiffer. Er ist heute für die Sicherung der Altlast Dünnaue zuständig.
Die Stoffe, die da drin sind, die sind kritisch, ja. Deshalb ist die Altablagerung auch gesichert mit Oberflächenabdichtung und Grundwasserbarriere, sodass der Kontakt zum Grundwasser, zur Luft, zum Menschen unterbunden ist.
Harald Friedrich, einst Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Umweltministerium, ist da zurückhaltender. Man habe getan, was man konnte, um die Altlast abzusichern, sagt der gelernte Chemiker. Aber ein Grundproblem sei einfach nicht zu lösen. Die Giftmüllablagerung sei nicht dicht. Giftiges Sickerwasser könne austreten.
Das, was man vorgefunden hat und was man saniert hat, natürlich würde das heute so nicht genehmigt, weil der gesamte Altbereich ist ohne eine Basisabdichtung. Das heißt also, es muss jedem deutlich sein, natürlich kann diese Altdeponie noch in Richtung Grundwasserkörper ausbluten.
Heißt im Klartext, Schadstoffe können ins Grundwasser gelangen, sagt Friedrich. Um das zu verhindern, hat Bayer tiefe Brunnen gebohrt. Dort wird das hochbelastete Sickerwasser aufgefangen und in die benachbarte Kläranlage gepumpt. Im Jahr rund 3,5 Millionen Kubikmeter.
Und in diesem Wasser befinden sich eben die Schadstoffe, die aus der Altablagerung ausgewaschen werden. Da ist mehr oder weniger alles drin. Es gibt mobile und weniger mobile Schadstoffe, Schwermetalle. Sie finden Chlorbenzole da drin.
Bayer muss nachweisen, dass die Sicherungssysteme so funktionieren, dass keine Schadstoffe ins Grundwasser oder in den Rhein ausgeschwemmt werden.
Da sind wir ganz sicher, dass kein belastetes Wasser aus dem Sicherungsbereich der Altablagerung in Richtung Rhein abfließt. Das wird jedes Jahr dokumentiert, regelmäßig gemessen. Da sind wir ganz sicher, ja.
Die Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Der Wasserspiegel in der Deponie wird abgesenkt, und zwar unter das Niveau des Rheinpegels. Das führt dazu, dass das Wasser immer vom Rhein in die Deponie fließt, nicht umgekehrt. Ein sicheres System, sagt Bayer-Manager Schiffer. Zumindest in der Theorie. Der Schweizer Geologe und Altlastenexperte Walter Wildi ist da nicht ganz so sicher.
Ja, sie haben natürlich viele toxische und kanzerogene Stoffe in einer solchen Deponie. Das ist eigentlich dann das langfristige Grundproblem. Weil wenn sie in kleinen Mengen etwa ins Trinkwasser kommen, ist es wirklich eine Gefährdung für die Bevölkerung, also eine Gesundheitsgefährdung.
Das ist die entscheidende Frage. Dringen tatsächlich keine Schadstoffe ins Grundwasser, in den Rhein? Auch dann nicht, wenn der Rhein Hochwasser führt und das Wasser tief in die Deponie eindringt und mit sinkendem Rheinpegel dann wieder abfließt? Wird alles in den Brunnen aufgefangen? Walter Wildi hat die jährlichen Überwachungsberichte der Bayer-Tochter Currenta studiert und hat Zweifel.
Wenn der Rheinspiegel stark absinkt, dann müsste ja der Grundwasserspiegel in der Deponie ebenfalls ganz rasch so weit abgesenkt werden wie der Rhein. Nun, im Überwachungsbericht sagen sie, da kommt nichts rüber. Also so viel ich sehe, ist das eine Abschätzung, ja, an die glauben nur jene, die daran glauben wollen.
Von der Anhöhe nördlich der Autobahn sieht man ein weißes Zeltdach, eine Leichtbauhalle. Sie steht direkt neben der Autobahn. Und das bedeutet, hier wird gerade Giftmüll ausgebaggert. Die Arbeiter tragen weiße Schutzanzüge und Atemmasken, um sich vor giftigen Gasen zu schützen. 2 Stunden dauert eine Schicht, dann wechselt das Personal aus Sicherheitsgründen. Die Luft im Zelt wird abgesaugt und gefiltert, damit keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen können. Bislang lief alles glatt, sagt André Vollmatt. Er überwacht die Arbeiten in der Einhausung.
Also wir messen ja verschiedene Sachen. Wir haben einmal ein 6-Gas-Messgerät in Betrieb. Also das misst anorganische Gase und dann aber auch noch ein Messgerät, was organische Gase misst. Aber diese Geräte sind halt eben so kalibriert, dass es, wenn irgendwas käme, dann eben ein Alarm ausgelöst würde. Aber das hatten wir jetzt in der Form noch nicht.
Er habe keine Angst, wenn er im Zelt sei, sagt Vollmatt. Man wisse ganz gut, was zu erwarten sei, habe das Gelände ja vorher erkundet und Proben genommen, um herauszufinden, welche Stoffe im Boden liegen, sagt er.
Also ich sehe da keine Gefahr, weil es gibt eine Reihe an Schutzmaßnahmen, sodass halt eben auch die Arbeiter vor Ort, die dann wirklich an der Front, sage ich mal, arbeiten, die Arbeiten vollrichten, dann eben auch maximalen Schutz erfahren.
Aber es bleiben Risiken. Der Giftmüll wurde ungeordnet abgekippt. Niemand weiß ganz genau, wo sich was befindet. Was auch daran liegt, dass die Dünnaue nicht sehr konsequent erkundet wurde, kritisiert der Umweltchemiker Harald Friedrich. Nicht einmal 5% der Proben, die im Vorfeld genommen wurden, seien ausgewertet worden, hat Friedrich in einem Gutachten festgestellt. Für Gefahr könnten auch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sorgen, warnt Helmut Hesse, ein erfahrener Bauingenieur aus Hannover. Er hat über 35 Jahre bei großen Straßenbaukonzernen gearbeitet. Heute ist er als selbstständiger Berater aktiv.
In diesem Bereich waren Verteidigungsstellungen aufgebaut, Schützengräben, Munitionslager und ähnliches mehr. Und da weiß auch niemand, ob die vollständig geräumt sind, ob da noch irgendwo etwas angetroffen wird. Und wenn man auf so eine Granate trifft, dann hilft die schönste Leichtbauhölle nichts mehr.
Wie real solche Gefahren sind, zeigt das Beispiel Bonnefoll, eine Giftmülldeponie in der Schweiz. Bei der Sanierung der Deponie kam es zu einer Explosion, sagt Walter Wildi. Er hat die Sanierung in Bonnefoll wissenschaftlich begleitet.
Eine ziemlich starke Explosion. Die kam von Stoffen, von denen man offiziell nicht wusste. Das waren irgendwelche Phosphate, die dann zündeten und die zu einer Explosion führten. Also wenn Sie so wollen, primitive Sprengstoffe. Und die große Schwierigkeit liegt schon darin, dass man die Sicherheitsmaßnahmen so weit plant, dass man auch bei solchen Ereignissen nicht schlimmere Folgen hat.
In Bonnefoll kam bei der Explosion niemand zu Schaden, weil die Einhausung der Baustelle so massiv war. Eine Leichtbauhalle, wie sie in Leverkusen eingesetzt wird, hätte der Druckwelle kaum standgehalten. Ingrid Obernostra vom Büro Düllmann bleibt dennoch gelassen.
Ja, wir sind da sehr guter Dinge. Wir können das ausschließen. Wir haben keine Angst, dass wir in Situationen kommen, in denen wir brennbare Materialien in entsprechender Konzentration antreffen werden.
Die Anwohner machen sich dennoch Sorgen. Detlef Stoller wohnt 1 Kilometer Luftlinie von der Dünnaue entfernt. Das ist nicht weit, sagt er.
Wenn da was passiert, dann ist dieses Gift in 2 Minuten bei mir. Da gibt es kein Schutzkonzept geben. Ich fühle mich als Hauptbetroffener.
Es gibt noch mehr offene Fragen. Ist es wirklich eine gute Idee, die neue Autobahntrasse einfach auf den Giftmüll aufzulegen? In den 60er Jahren, als die Autobahn A1 gebaut wurde, hatte man den Giftmüll unter der Trasse noch komplett ausgeräumt. Das sei auch nötig, um ein tragfähiges Fundament für die Autobahn zu schaffen, sagt der Bauingenieur Helmut Hesse.
Ich sehe das als äußerst problematisch an. Mir ist kein Fall bekannt, in dem man ein wertvolles Bauwerk auf einer Deponie errichtet hat. Und alle Erfahrungen zeigen auch, dass das zu großen Setzungsschäden führt.
Die Müllablagerung sei eine schlechte Grundlage für eine Autobahn, sagt Hesse, nicht nur, weil sie so giftig ist, sondern auch, weil sie unterschiedlich fest ist. Es lagern dort harte Materialien wie Bauschutt neben weichen und flüssigen Rückständen aus der Chemieindustrie. Die Folge, dort, wo der Untergrund weich ist, gibt die Straße nach.
Dann wird die Straße nicht stabil liegen bleiben. Sie wird sich bereichsweise setzen. Es können zu Muldenbildungen kommen. Es können aber auch größere Sackungen eintreten. Es können Löcher entstehen, die so groß sind, dass da drin ein Auto verschwindet.
Ingrid Obernostra, die Fachfrau der nordrhein-westfälischen Straßenbauverwaltung, hält das für abwegig. Bauen auf weichem Grund sei heute kein Problem mehr, sagt sie.
Denken Sie einfach mal an die Niederlande, da haben wir ganz viel Schwemmland. Das hat keine höheren Tragfähigkeiten als die Altablagerung Dünnaue. Und auch dort werden große Verkehrsanlagen gebaut. Also das Bauen auf weichem Untergrund ist nichts Neues.
Rolf Kraneis ist ein altgedienter Bauingenieur aus Leverkusen. Er hat über 40 Jahre lang Autobahnen gebaut und ist entsetzt über die Planungen von Straßen NRW.
Es ist ein Sicherheitsrisiko, ein Kostenrisiko. und letzten Endes eine Verkehrseinschränkung, denn wenn Sie diese Fahrbahn wieder sanieren müssen, meinetwegen alle 2 oder 3 Jahre, dann müssen Sie die Autobahn sperren.
Riskant sei das auch deshalb, weil durch den Straßenbau die Schutzschicht, mit der die Altlast Dünnaue vor 20 Jahren versiegelt wurde, zerstört werde, sagt Harald Friedrich.
Keine Asphaltdichtung ist so dicht, dass sie den Kriterien, die ich für eine ordnungsgemäße Sicherung der Sonderabfalldeponie haben muss, entsprechen können. Also ich sage es in aller Deutlichkeit, wenn da gesagt wird, dass nach dem Aufbringen der Straße auf den Sonderabfallkörper die Deponie genauso gesichert sei wie vorher, dann ist das barer Unsinn.
Friedrich fürchtet, dass giftige Gase durch den Asphalt nach außen gelangen und zu einer Gefahr für die Umwelt werden könnten. Ein Einwand, den Ingrid Obernosterer kühl beiseite wischt.
Wir haben da Gussasphaltschichten, die sind technisch quasi dicht. Und wenn diese Materialien Schaden nehmen, was jeder Fahrbahnbelag im Laufe der Zeit tut, dann wird er von Straßen-NRW im Rahmen der Instandhaltung ersetzt. Machen wir mit allen Autobahnen, ob da jetzt eine Altablagerung drunter ist oder nicht. Das muss ja immer instand gehalten werden.
Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand. Es muss weniger Giftmüll ausgebaggert und anschließend entsorgt werden. Dadurch fallen weniger Kosten an. Straßen-NRW hat für die Deponiearbeiten 41 Millionen Euro eingeplant. Helmut Hesse hält das für viel zu gering. Er hat nachgerechnet und kommt auf Ausgaben von 1,28 Milliarden Euro, also 30 Mal so viel. Ein Grund, Hesse geht davon aus, dass mehr Giftmüll ausgebuddelt werden muss.
Das ist ein allgemein verbreitetes Gesellschaftsspiel, dass man die Kosten niedrig rechnet, um einen Baubeginn zu erreichen und hinterher sagt, das haben wir nicht gewusst, jetzt kostet es mehr, tut uns leid. Hier besteht aber die große Gefahr, dass diese Steigerung so ungewöhnlich ist. Und also alles, was die Menschen bis jetzt hier in Deutschland aufregt, von der Elbphilharmonie über den Flughafen in Berlin, das wird aller Voraussicht nach in Leverkusen getoppt.
Ziemlich gut kommt bei der ganzen Sache der Bayer-Konzern weg. Den Teil der Altlast, der für den Autobahnbau gebraucht wird, tritt der Konzern an den Bund ab. Und er kann den Müll, den er einst selbst auf den Rheinwiesen verklappt hat, jetzt kostenpflichtig auf Steuerzahlerkosten entsorgen, sagt Erhard Schofs von der Bürgerliste.
Das heißt, sie verdienen doppelt. Einmal werden sie eine große, große Sorge los, weitestgehend. Und darüber hinaus verdienen sie dann noch Geld mit dem Abraum, nicht? Ach, das ist so ein super Geschäft. So ein besseres Geschäft konnte ich gar nicht vorstellen.
Bei der Bayer-Tochter Currenta, die die Sondermülldeponie betreibt, sieht man das ganz anders.
Wir haben unsere Angebote so kalkuliert, dass wir hier schlicht kostendeckend arbeiten können an der Stelle.
Sagt Sebastian Reisner, der Leiter der Sondermülldeponie. Der Konzern verzichte auf Gewinn, damit der Brückenbau schnell vorankomme, sagt er.
Da es eine Investition in die Zukunft ist, reicht uns hier ein kostendeckendes Angebot, weil wir eben durch die neue Rheinquerung an der Stelle einen erheblichen Wettbewerbsvorteil wieder generieren können.
Giftmüll im Überschwemmungsgebiet, direkt am Rhein, durchschnitten von Autobahnen, alles kein Problem. Wir haben das im Griff. Das ist die Botschaft der Straßenplaner um Ingrid Obernosterer. Das mag für den Augenblick stimmen, aber ist das auch eine Lösung auf Dauer? Eine Lösung für nachfolgende Generationen? Am 25. August 2017 endete im Schweizer Kanton Jura mit einem lauten Knall die Sanierung der Giftmülldeponie Bonnfoll. Es war kein Unfall, sondern die fachgerechte Sprengung der Halle, die die Baustelle während der Grabungsarbeiten abgeschirmt hatte. Die Explosion, mit der die Halle zum Einsturz gebracht wurde, war der Schlusspunkt einer erfolgreichen Sanierung, die im Jahr 2000 angestoßen und knapp 20 Jahre später abgeschlossen wurde. 114.000 Tonnen Giftmüll wurden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ausgebuddelt, in Containern verschlossen und in Hochtemperaturöfen entsorgt.
Im Großen und Ganzen kann man das vergleichen mit etwa allen Deponien von Bayer, Novartis, Roche. Es sind also immer wieder die gleichen Substanzen mit vielen chlorierten organischen Substanzen, Anilinen und so weiter und etwas Schwermetallen. Also die sind eigentlich alle so etwas vom selben Typ.
sagt Walter Wildi. Er ist Geologe, hat als Professor an der Universität Genf gelehrt und die Fachgruppe geleitet, die die Beseitigung des Giftmülls in Bonfol geplant hat. Eine große Kraftanstrengung, die die 8 beteiligten Chemiefirmen, darunter Novartis, Roche und BASF, eine 500 Millionen Euro kostete. Bonfol gilt heute als Modell für einen anderen, einen nachhaltigen Umgang mit Giftmüll. Nicht mehr reparieren, abdichten, abpumpen heißt die Devise in der Schweiz, sondern den Giftmüll rausholen und entsorgen. Möglich wurde diese Wende durch die neue Deponieverordnung, die die Schweiz Ende der 90er Jahre verabschiedet hatte. Innerhalb einer Generation, so der Leitgedanke, müssen die Spuren des Giftmülls beseitigt werden.
Das hat zur Folge, dass Sicherungsmaßnahmen, die während mehr als einer Generation aufrechterhalten werden müssen, sind nicht gesetzeskonform. Der Giftmüll muss raus, ja.
Ein nachhaltiger Umgang mit Giftmüll, wäre das nicht auch ein Vorbild für Deutschland, ein Vorbild auch für den Umgang mit dem Giftmüll in der Dünnaue in Leverkusen? Bayer-Manager Josef Schiffer zuckt irritiert mit den Schultern.
Die Altablagerung Dünnaue ist nach damaligen, sprich 90er Jahre und heutigen Sichtpunkten nach dem Stand der Technik gesichert. Und auch heute wüssten wir keine bessere Lösung, die Altablagerung zu sichern. Für die Ewigkeit.
Also wird in Leverkusen weiter abgedichtet und abgepumpt, in der Hoffnung, dass keine Schadstoffe in den Rhein oder ins Grundwasser geschwemmt werden. Walter Wildi hält das auf Dauer nicht für den richtigen Umgang mit dem Giftmüll.
Von Nachhaltigkeit kann nicht die Rede sein. Das sind so provisorische Notmaßnahmen, würde ich sagen. Und es ist nicht eine Lösung. Es ist einfach das Problem auf die nächste Generation hinausschieben. Es steht also in blankem Widerspruch zur Nachhaltigkeit.
So sehen das auch einige in Leverkusen. Das Forum, ein Kulturzentrum in der Leverkusener Innenstadt. Sonst Anlaufpunkt von Theater- und Opernfreunden. Heute treffen sich hier Umweltaktivisten, Kommunalpolitiker und engagierte Bürger, um zu beraten, ob der Autobahnbau durch die Giftmülldeponie noch zu stoppen ist.
Die Sachlage ist, wie sie im Moment ist, und die ist für uns Leverkusener leider beschissen.
Sagt Erhard Schofs, der Mann von der Bürgerliste. Er hat zu dem Treffen eingeladen. Die Stimmung ist gedrückt.
Wir haben Befürchtungen für unsere Kinder und Enkelkinder, dass die später hier, wenn da 2 breite Autobahnen mitten durch die Stadt gehen, dass das hier sehr ungesund wird für die Menschen, die hier leben.
Ich rieche mich endlos darüber auf und ich kriege immer einen Zorn, wenn ich darüber fahre und das sehe. Ich kann nur nicht erkennen, wie ich es ändern soll.
Gemeinsam mit einigen Umweltverbänden hatte Schofs gegen das Autobahnprojekt geklagt, ist bis vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen. Vor 1,5 Jahren wies das Gericht die Klage zurück.
Wir waren mit 5 Leuten angetreten, einen Rechtsanwalt und die anderen hatten 173. Ne? Alles bestens finanziert und vorbereitet. Ne? Und wir saßen dann da wieder, ja, da hätten wir besser gelassen, aber wir hatten ja keine Ahnung.
Ein langer Tunnel, der den Autobahnverkehr unter den Rhein und unter Leverkusen hinwegführt, knapp 6 Kilometer lang, das war der Plan, der einen Eingriff in die Giftmülldeponie überflüssig gemacht hätte. Und Leverkusen von den 120.000 Autos befreit hätte, die täglich durch die Stadt rasen. Erhard Schofs.
Unser Konzept war ganz einfach. Durchgangsverkehr, der sowieso nicht hier hin will, in die Tunnel, weg damit. Die Tunnel auch noch mit guten Filteranlagen ausrüsten. Und wir haben einen Riesenschritt in der Gesundheit gemacht.
Und die Giftmülldeponie hätte nie geöffnet werden müssen. Allerdings hat diese Variante in den Planungen von Straßen NRW nie eine größere Rolle gespielt. Das sei technisch nicht machbar, sagt Projektleiter Thomas Reitl. Ein langer Rheintunnel sei jedoch nie ernsthaft geprüft worden, entgegnet Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte. Er setzt sich seit langem für einen Tunnelbau ein.
Das wäre für die Bevölkerung eine massive Entlastung, was also Verkehrsbelastung angeht, was Verkehrsfeinstaub angeht und was Stickoxide angeht. Das würde in der Stadt tatsächlich, habe ich damals mal ausgerechnet, mit einem Lungenfacharzt zusammen wahrscheinlich bis zu 200 Todesfälle pro Jahr vermeiden, weil der Feinstaub viel gefährlicher ist, als wir denken.
In der Bevölkerung gibt es für diese Variante große Sympathien. Die Leverkusener Bürgerinitiativen haben 23.000 Unterschriften gegen die Autobahn und für die Tunnellösung gesammelt und dem nordrhein-westfälischen Verkehrsministerium übergeben. Ob das reicht, um die Politik zum Nachdenken zu bewegen? Auch der Kommunalpolitiker und Umweltaktivist Erhard Schoofs ist da skeptisch. Aber aufgeben, sagt der 78-Jährige, sei für ihn auch keine Alternative.
Aber solange ich der Überzeugung bin, das ist richtig, würde ich auch weitermachen. Geschlagen geben wir uns nicht. Wir geben uns erst geschlagen, wenn nichts mehr geht.
Bayers giftiges Erbe, die Leverkusener Brücke und die Altlast-Dünaue. Das war ein Feature von Gerhard Schröder in der Regie von Stefanie Lasey. Es sprach der Autor.